Es gibt ja Menschen, die können eins besonders gut, nämlich meckern und kritisieren. Egal worum es geht, vielleicht ein eigentlich erfolgreiches Projekt auf der Arbeit oder die letzte Familienfeier oder das Essen in einem Restaurant, überall finden sie noch etwas Kritikwürdiges. Kritik muss ja an sich erstmal nichts Schlechtes sein. Schließlich können wir dadurch Schwachstellen erkennen oder Fehler erkennen und uns verbessern. Und doch finden wir es meist, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, schon eher unangenehm, wenn da Menschen sind, die zwar kritisieren und meckern können und das auch reichlich tun, aber die nie einen Vorschlag haben, wie man es denn nun jetzt in Zukunft besser machen könnte. Wir haben am vergangenen Sonntag in der Predigt über Titus 1, Vers 10 bis 16, deutliche Worte des Apostels Paulus gehört. Wir könnten sagen, Worte der Kritik, Worte der Warnung auch. Wir sollen nicht Menschen folgen, so hat er gesagt, die falsche Lehre verbreiten, die eine verkehrte Ausrichtung haben, die mit unlauteren Motiven unterwegs sind. Aber Paulus, er bleibt nicht dabei stehen, er belässt es nicht bei der Kritik und bei den Warnungen, sondern er macht auch deutlich, wie es nun besser geht. Und darum geht es eben jetzt in Titus 2 im nächsten Abschnitt, lebt nach der gesunden Lehre, so habe ich es überschrieben. Paulus zeigt also, wie dieser neue Lebensstil auszusehen hat, wie er aussehen könnte, der sich nach der gesunden biblischen Lehre ausrichtet. Nicht, dass er nur andere kritisiert und ihr Verhalten, sondern er zeichnet ein positives Bild, wie das aussehen soll. Er beschreibt uns, wie wir diese Herausforderung angehen und wozu dieser neue Lebensstil dient. Lebt nach der gesunden Lehre, das ist also das Thema. Und ich lese uns jetzt Titus 2, das ganze Kapitel, Verse 1 bis 15 sind das, also 15 Verse. Du aber rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamen und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilands, Ehre machen, in allen Stücken. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten. Das Erste, was hier deutlich wird, ist, dass dieser neue Lebensstil eine Herausforderung ist. Die Herausforderung des neuen Lebensstils, so habe ich das überschrieben. Paulus fängt ja hier an mit diesen zwei Worten. Du aber, sagt er zu Titus, du aber. Mit diesen an Titus gerichteten Worten fährt er eben hier fort, nachdem er in Kapitel 1 ja ganz viel über diese Leute gesprochen hatten, die eine falsche Lehre verbreiteten, die eine völlig verkehrte Ausrichtung hatten. Du aber. Mit anderen Worten fordert er Titus dazu auf, völlig anders zu leben. eine ganz andere Lehre zu verbreiten, völlig anders zu sein als diese Leute. Du aber, sagt er zu ihm. Er sagte also, dass Titus und ja, wir Christen generell allgemein aufgefordert sind, so einen Gegensatz, so einen Gegenentwurf zu dieser von Paulus kritisierten Lehre und Ausrichtung zu leben. Das soll etwas anders sein. Das soll sich unterscheiden. Du aber, das ist diese Herausforderung des neuen Lebensstils, das ist diese Herausforderung, zu der uns Gottes Wort immer wieder an ganz vielen Stellen auffordert. Es ist wie bei so einem Navigationsgerät im Auto, das uns, wenn wir in die falsche Richtung unterwegs sind, auch immer und immer wieder dazu auffordert, bitte zu wenden, bitte wenden. Immer wieder dröhnt das dann aus den Lautsprechern, geradezu penetrant, bis wir das dann endlich mal tun. Genauso hören wir das hier aus der Bibel auch. Immer wieder diese Herausforderung, du aber, leb ein neues Leben. Leb ein Leben, das sich ausrichtet an der gesunden biblischen Lehre. Verkörpere dein Leben, verkörpere mit deinem Leben das Evangelium, die Botschaft, an die du glaubst. Leb ein Leben, das diesen Gott ehrt, der dich so wunderbar gerettet hat. Du aber. Und so gibt Paulus dann in diesem Abschnitt, wir haben ihn gerade schon gehört, ja, ethische Anweisungen an alle Gläubigen. Er richtet sich also nicht an diese falschen Lehrer, die natürlich auch Korrektur nötig hätten, sondern er richtet sich jetzt hier an alle Gläubigen. Und wir haben gehört, er differenziert das dann nach Alter, nach Geschlecht, nach Status und er wird teilweise auch sehr konkret. Denn von allen wahren Gläubigen wird erwartet, dass ihr Glaube sich in ihrem Leben auch zeigt, dass sich das da widerspiegelt. Von allen wird erwartet, dass ihr Handeln ihren Glauben bestätigt, dass sie diese Herausforderung des neuen Lebensstils annehmen. Diese Anweisung des Apostels soll Titus also nun weitergeben. Er soll sie weitertragen in diese Gemeinden auf Kreta. Rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre. Mit Nachdruck fordert Paulus das von Titus, am Schluss ja auch nochmal Vers 15 an. Das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Es ist wichtig, dass Titus diese Worte und diese Botschaft weitergibt. Rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre. Und dann zeigt uns das, was Paulus hier so weitergibt, natürlich auch so ein Bild von den Gemeinden, an die er sich damals gewandt hat, von diesen Gemeinden auf Kreta. Sie hatten diese biblische Lehre mit diesen konkreten Themen, die Vers 2 bis 10 erwähnen, offenbar bitter nötig. Titus hatte also mit Gemeinden zu tun, die voll waren von Problemen unterschiedlicher Art. Zorn, Unmoral, Unreife im Leben und in der Lehre, ein Mangel an Ehrfurcht vor Gott, üble Nachrede, Alkoholmissbrauch, kaputte Familien, Unehrlichkeit, Ungehorsam, Diebstahl und manches mehr, das waren alles Dinge, mit denen Titus offenbar konfrontiert war. Seine lange und vielleicht eine uns etwas schockierende Liste. Aber ich glaube, wenn schon damals in den apostolischen Gemeinden diese Dinge alle vorkamen, dann sollten wir nicht erwarten, dass unsere Gemeinden heutzutage frei von solchen Sachen wären. Ja, sowas ist meistens im Verborgenen, man sieht es vielleicht nicht sofort, aber diese Dinge sind überall dort gegenwärtig, wo gefallene Menschen zusammenkommen. Natürlich gibt es Schwankungen im Ausmaß, aber grundsätzlich sind diese Probleme überall dort vorhanden, wo Menschen, die gefallen sind, zusammenkommen. Und deswegen ist dieser neue Lebensstil, von dem Paulus hier spricht, auch eine tüchtige Herausforderung. Das ist ja nichts Leichtes, eine tüchtige Herausforderung, zu der wir hier berufen sind. Aber es gibt auch Hoffnung. Rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre, sagt Paulus. Also Veränderung ist möglich und Veränderung geschieht durch diese heilsame Lehre. Diese gesunde Lehre bezeichnet er hier als heilsam, also als gesundmachend. Die biblische Botschaft stellt wieder her, was kaputt gegangen ist. Deshalb soll Titus reden. Deshalb können wir die Herausforderung des neuen Lebensstils annehmen, weil wir das Wort Gottes haben, was heilsam ist, was wiederherstellt, was wieder in Ordnung bringt, was wieder ganz macht. Hören wir nur hin auf dieses Wort, verschließen wir unsere Ohren nicht vor diesem heilsamen Wort, gleichen wir also nicht dieser Sorte Autofahrer, die auf die Anweisung ihres Navis hin zu wenden, einfach immer weiter denken, ach, egal, ich weiß es schon besser, wo es lang geht. Ich weiß schon gut Bescheid, wie ich ans Ziel komme. Und die sich dann vielleicht 30 Minuten später, wenn sie sich hoffnungslos in der fremden Stadt verfranst haben, doch noch einen Ruck geben, um dann auf das Gerät zu hören. Nein, hören wir bereitwillig auf das heilsame Wort, öffnen wir uns hier und lassen wir uns korrigieren, auch wenn es uns schwerfällt oder an unserem Stolz kratzt. Die Herausforderung jedenfalls dieses neuen Lebensstils, wir können sie annehmen, weil wir dieses heilsame Wort haben, das uns hilft. Ein zweiter Gedanke ist der Inhalt dieses neuen Lebensstils. Wir wollen da mal auf die Verse 2 bis 10 schauen, wo also Paulus diese ganzen unterschiedlichen Anweisungen gibt an die verschiedenen Gruppen. Und darüber könnte man jetzt sehr lange sprechen und ganz viel herausgreifen und man könnte wahrscheinlich mehrere Predigten alleine zu diesen Versen halten. Da ich das nicht machen will, muss ich mich also hier konzentrieren und ich werde versuchen, so ein paar Gedanken herauszugreifen, die ich für wichtig halte, die ich für zentral halte und vieles andere, ja, darüber werde ich eben nichts sagen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Paulus in diesen Versen immer wieder Besonnenheit fordert. Besonnenheit. Nämlich dreimal. Vers 2. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, er war besonnen. Ebenso Vers 4 und 5. Und die jungen Frauen, dass sie besonnen seien. Vers 6. Ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien. Also Besonnenheit ist offenbar eine Eigenschaft, die Paulus wichtig ist, die ihm ausgesprochen wichtig ist, sonst würde er sie nicht so häufig erwähnen. Besonnenheit ist also eine Eigenschaft, die diesen neuen Lebensstil als Christ kennzeichnet. Was aber heißt das? Besonnen zu sein. Das Gegenteil? Man kann sich ja mal versuchen, über das Gegenteil so anzunähern. Das Gegenteil von besonnen ist sicherlich ja impulsiv oder unbedacht und unüberlegt zu reagieren. Wer besonnen ist, der lässt sich nicht einfach von seinen Emotionen mitreißen, hinreißen, wegreißen. Er verhält sich vernünftig abwägend. Auf unser Thema bezogen, könnten wir also Besonnenheit vielleicht so definieren. Ich habe es mal versucht zu definieren. Das Handeln in den alltäglichen Dingen vom Verstand leiten lassen, der von der gesunden Lehre geprägt ist. Das Handeln in den alltäglichen Dingen vom Verstand leiten lassen, der von der gesunden Lehre geprägt ist. Also nicht einfach von der menschlichen Vernunft leiten lassen, das meine ich nicht. Die kann uns ja auch in die Irre führen, sondern von dem Verstand, der sich von der gesunden Lehre hat prägen lassen, hat beeinflussen lassen. Ähnlich vielleicht, wie Paulus es in Römer 12, Vers 2 sagt. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, Verstandes könnte man auch sagen, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ein Verstand also, der durch Gottes Wort so erneuert ist, der soll unser Handeln leiten. Damit? Damit, so denke ich, wir eben nicht unüberlegt, aus einer Laune heraus, aus irgendeiner Stimmung heraus, aus einem Trieb heraus, in alte Lebensmuster zurückfallen. Das Handeln in den alltäglichen Dingen vom Verstand leiten lassen, der von der gesunden Lehre geprägt ist oder damit gefüttert wurde. Solch eine besondere Haltung, die hat dann auch eine ganze Reihe konkreter Folgen. Und ich glaube, einige weitere Punkte, die Paulus hier dann nennt, die kann man auch als Folgen dieser Besonnenheit verstehen. Zum Beispiel, wie hier in Vers 3 erwähnt, darin eben zeigt sich Besonnenheit, dass man sich in der lustigen Plauderrunde nicht zu Klatsch und Tratsch hinreißen lässt. Darum geht es ja in Vers 3. Dass man eben nicht verleumderisch wird, wie das hier heißt, und sich an der Verbreitung von Halbwahrheiten, von Unwahrheiten oder Bosheiten über andere beteiligt. Wer besonnen bleibt, wer sich von seinem Verstand leiten lässt, der von der gesunden Lehre geprägt ist, der vermag es hier der Versuchung zu widerstehen. Dieser Versuchung einfach mitzumachen in so einer heiteren Runde, ich glaube, wir können uns das vorstellen, dann auch mal einen rauszuhauen, irgendetwas zu sagen, was die anderen, die dabei sind, sicherlich amüsiert, aber was eigentlich auf Kosten Dritter ist. Da braucht es Besonnenheit, um der Versuchung zu widerstehen. Oder eine andere Folge ist, was hier auch erwähnt ist, dass man sich nicht unkontrolliert dem Alkohol hingeben muss. Ja, kann man ja auch mal drüber sprechen. Alkoholmissbrauch ist ja im Prinzip so alt wie die Menschheit. Und auch auf Kreta war es damals offensichtlich ein Problem. Hier heißt es, den alten Frauen, ich denke, nicht nur sie sind gemeint, sie sollen nicht dem Trunk ergeben sein. Wer besonnen ist, sich also von seinem durch die gesunde Lehre geprägten Verstand leiten lässt, der muss sich nicht unkontrolliert volllaufen lassen. Auch wenn viele das so tun. So jemand kann sicher fröhlich feiern, aber er weiß auch, wo seine persönliche Grenze liegt. Und er kann auch mal auf Alkohol verzichten, wenn es dem Anlass angemessen ist. Oder noch eine dritte Folge dieser Besonnenheit. Die liegt in diesem altertümlichen und heute belächelten Wort der Keuschheit. Ne? Keusch heißt es hier ja, soll man sein. Man könnte auch etwas moderner sagen, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung vielleicht. In unserem Text sind wieder die Frauen angesprochen, aber es gibt auch Texte in der Bibel, da sind die Männer angesprochen oder alle angesprochen. Es ist ja ein Thema für beide Geschlechter. Also da geht es jedenfalls darum, nicht einfach seinem sexuellen Trieb bei jeder Gelegenheit oder bei jedem stärkeren Impuls nachzugeben, sondern seinem Ehepartner treu zu bleiben. Und das war etwas, was zu der damaligen Zeit bei den Römern und bei den Griechen überhaupt nicht selbstverständlich war. Es war alles andere als selbstverständlich. Es wurde ganz anders gelebt. Bei den Männern war es schon ganz lange üblich gewesen, dass sie, auch wenn sie verheiratet waren, natürlich außereheliche Beziehungen hatten oder zu Prostituierten gingen, war völlig normal. Und die Frauen, die sich damals als modern verstanden und ein bisschen zur gehobeneren Geschichte gehörten, die begannen zu Paulus Zeiten jetzt, also als dieser Brief so ungefähr entstanden ist, begannen die hier kräftig aufzuholen. Und so nach dem Motto, was die Männer können, das können wir auch. Und ebenso eben außerhalb der eigenen Ehe sexuell aktiv zu werden. Wie es die Männer eben schon lange taten. Ist vielleicht auch der Grund, warum hier gerade die Frauen angesprochen sind, weil das die aktuelle Entwicklung war eben, die sich da neu ergab. Bedenken wir, dass man sich ja damals üblicherweise den Ehepartner nicht aussuchte, sondern dass man verheiratet wurde oder das so arrangiert wurde. Wenn Paulus nun dazu aufruft, trotzdem dem Ehepartner unbedingte Treue zu erweisen, ihn von Herzen zu lieben, auch das steht hier ja drin, dann können wir uns vorstellen, wie kraftvoll so ein Lebensstil das Evangelium von Gottes Liebe und Treue in der damaligen Kultur veranschaulichte. Das war ein absoluter Gegensatz, ein absolutes Gegenprogramm zu dem, was üblich war, zu dem, was sonst gelebt wurde. Bedingungslose Liebe, unbedingte Treue, das war es, was durch solche christliche Ehen für alle sichtbar wurde. Und eigentlich ist es heute gar nicht so viel anders, glaube ich, wenn man auf unsere Gesellschaft schaut. Wenn jemand heute seinem Ehepartner treu bleibt, ihn bedingungslos liebt, obwohl er vielleicht oder sie inzwischen Falten bekommen hat. Obwohl man vielleicht miteinander ein Problem hat, was sich nicht so leicht hat lösen können. Oder obwohl man vielleicht den charmanten Kollegen oder die hübsche Kollegin kennengelernt hat. Dann sendet das heute auch schon eine ganz starke Botschaft. Nämlich diese Botschaft des Evangeliums von der Liebe und der Treue Gottes. Wer besonnen ist, wer sein Handeln in diesen alltäglichen Dingen vom Verstand leiten lässt, der von der gesunden Lehre geprägt ist, der kann auch in solchen Dingen standhaft bleiben. Er gibt nicht jedem Impuls nach, nicht jeder Laune, nicht dem Gruppendruck, nicht jedem Trieb. Er bleibt besonnen, er prüft seine Gedanken und Emotionen, seine Launen und sein Verlangen erst einmal am Wort Gottes. Das ist so eine Kontrollinstanz. Da muss das erstmal durch. Wenn dann die Schranke hochgeht, dann wird gehandelt. Oder eben nicht. Dann kann eben ein neuer Lebensstil Gestalt gewinnen. Ein Lebensstil, der der gesunden Lehre entspricht. Und dann gibt es natürlich noch einen Zweck des Ganzen. Wofür ist das eigentlich gut? Ne? Wozu sollen Christen nach der gesunden Lehre leben? Natürlich, weil es gut für sie ist. Aber es gibt auch noch andere Gründe. Und davon sind zwei auch genannt hier in diesem Abschnitt. Es geht zum einen um die Glaubwürdigkeit unseres Bekenntnisses. Der neue Lebensstil ist es, der unseren Worten über Jesus, das, was wir sagen, das, was wir weitergeben, wovon wir sprechen, der unseren Worten über Jesus auch Echtheit verleiht. Das geht hier um Authentizität. In Vers 8 heißt es hier, nach eben einer Reihe von Anweisungen für das neue Leben, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Umgekehrt, wenn Christen nicht leben, was sie bekennen, dann diskreditiert das ihren Glauben. Wenn Christen nicht leben, was sie eigentlich glauben, dann rückt das den Glauben und letztendlich sogar Gott selbst ins schlechte Licht. Ich denke, wir kennen alle solche Glaubensgespräche, die sich manchmal ergeben und in denen man dann relativ schnell mit den Versäumnissen der Kirchen oder mit dem Versagen einzelner Christen konfrontiert wird. So nach dem Motto, aber sieh mal da, was die oder was der damals gemacht hat. Ganz gleich, ob das die Kreuzzüge sind, das ist ja so ein Standardargument, oder ob das um irgendeinen Skandal geht, wie meinetwegen diesen Skandal um Thebarst van Elst, so hieß er, glaube ich, ne? Dem ehemaligen Limburger Protzbischof, wie er genannt wurde. Wenn Christen nicht leben, was sie bekennen, wofür der christliche Glaube eigentlich steht, dann wird ihnen das nachgesagt. Das merken die Leute. Darauf achten Menschen, auch bei uns, auf so Unstimmigkeiten. Und im Gegenteil eben, wenn da wirklich jemand lebt, was er glaubt, wenn er sich wirklich verändert hat, wenn er das durchzieht, wozu er sich bekennt, so schräg man das vielleicht auch finden mag, dann zollen die Leute dem Respekt. Der neue Lebensstil, zu dem wir aufgefordert sind, der schafft Glaubwürdigkeit. Und zum anderen geht es natürlich um die Ehre Gottes. Wir sind zu einem Lebensstil berufen, um Gott, unserem Herrn, der uns ja gerettet hat, aus der Verlorenheit hat er uns gezogen, um ihn zu ehren, um ihm Ehre zu bereiten. Vers 10, damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilands, Ehre machen in allen Stücken. In allen Stücken, bei jeder Gelegenheit. Das heißt auch dann, wenn mich niemand sieht, zum Beispiel. Wenn niemand mitbekommt, was ich tue oder denke oder sage. Auch dann gilt es, diesen neuen Lebensstil auszuleben. Weil, das ist hier der Kern, mir zuallererst doch darum geht, dass Gott geehrt wird, dass er sich an mir erfreut. Denn auch wenn mich niemand sieht, kein Mensch, so ist doch Gott da und er sieht mich. Gott, der Herr, der mich gerettet hat und dem ich Ehre und Dank durch mein neues Leben erweisen will. Das ist der Zweck des neuen Lebensstils, diese zwei Seiten. Ne? Einerseits so nach außen gerichtet, ein missionarischer Zweck, könnten wir sagen. Und also ich bin als Christ ja Botschafter Gottes, dessen muss ich mir bewusst sein, was ich tue, wie ich mich verhalte, was ich sage. Alles das fällt nicht nur auf mich, sondern letztendlich auch auf Gott zurück. Und andererseits eben so ein nach oben gerichteter Zweck, hinauf zu Gott, ihn zu erfreuen, ihn zu ehren, dass er auf sein Kind schauen kann, auf mich schauen kann und sich freut über diesen neuen Lebensstil, wie er sich mehr und mehr durchsetzt in meinem Leben. Und zu guter Letzt, der letzte Punkt, das ist eigentlich der wichtigste, würde ich sagen. Die Basis des neuen Lebensstils, das ist eigentlich das Entscheidende. Ganz entscheidend ist es nämlich, dass wir begreifen, dass dieser neue Lebensstil eine Basis hat, die wir unbedingt, ja, die unbedingt gelegt sein muss. Dieser neue Lebensstil, er ist ja kein Lifestyle-Programm zur persönlichen Verbesserung, ne, so wie uns die Werbung hier vorhin versprochen hat. Nimm das ein und dann geht's dir gut, dann bist du fit. Dieser neue Lebensstil ist ja auch nicht einfach wie ein Ratgeber, den man befolgt, so nach dem Motto 5 Wege zu mehr Effektivität oder 10 Wege zu einer schlankeren Figur oder was weiß ich. Dieser neue Lebensstil, er wird nicht einfach aus eigener Kraft und Disziplin umgesetzt. Nein, die Basis, die Grundlage dieses neuen Lebensstils ist ein historisches Ereignis. Es ist ein historisches Ereignis, durch das die Kraft für diesen neuen Lebensstil kommt. Vers 11 bis 14 lese ich uns nochmal komplett, weil es so wichtig ist. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. In diesen 4 Versen spannt Paulus einen großen Bogen zwischen Jesu erstem Kommen und Jesu zweitem Kommen, und zwischendrin ist eben diese Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Vers 11, denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Weihnachten im Grunde. In Jesus, in seinem Kommen als Mensch auf diese Welt, ist Gottes Gnade zu allen Menschen gekommen. Jesus verkörpert, er personifiziert diese Gnade Gottes. Und er tut das, indem er sich für uns geopfert hat. Vers 14 dann. Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Also Jesu Kommen in diese Welt, sein Sterben für unsere Sünden, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir mit dem Heiligen Geist beschenkt werden, das ist die Basis des neuen Lebensstils. Das ist die Grundlage, auf der erst dieser neue Lebensstil gelebt werden kann, auf der er erst entstehen kann. Ja, wie bei so einem Hausbau, ne? Da muss zuerst ein gutes Fundament gelegt werden, damit die Wände nachher nicht wackeln oder einstürzen und das Haus in sich zusammenfällt. Genauso braucht es auch hier das richtige Fundament für diesen neuen Lebensstil. Wenn du das nicht hast, wenn das nicht gelegt ist, dann kannst du dich abmühen und es wird vergeblich bleiben. Dann kannst du alle deine Kräfte zusammennehmen, die du mobilisieren kannst, und es wird doch nichts Tragfähiges entstehen. Denn der Glaube an Jesus, an sein stellvertretendes Opfer für uns, schenkt uns ja nicht nur Einsicht darin, dass wir jetzt erkennen, was gut und richtig wäre, wie vielleicht so ein Ratgeber. Es geht um mehr als um Erkenntnis, um mehr als darum, dass wir verstehen, wir müssten etwas anders machen. Nein, der an Jesus Glaubende, der wird vom Heiligen Geist beschenkt, vor allen Dingen von ihm. Und dieser Heilige Geist, er ist die Kraft in uns, die Veränderung bewirken kann. Ohne den Geist hast du schlicht nicht die Kraft. Dir fehlt die Power, dir fehlt die Möglichkeit, dich wirklich zu verändern. Es wird nicht klappen. Ohne den Geist bleibt es alles bei guten Vorsätzen und menschlicher Disziplin stehen. Der Glaube an Jesus, er verändert wirklich etwas. Der Glaube an dieses Christusereignis, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist und dass er gestorben ist, dass er gekreuzigt wurde für uns, um uns zu Gottes Kindern zu machen. Er schenkt echte Kraft. Das ist, wie wenn dann auf einmal der Schalter umgelegt ist und der Strom auf einmal fließt und da ist. Dann ist Kraft da, dann ist Energie da, dann geht's voran, dann kann sich da was bewegen. Aber wenn kein Strom da ist, ja, keine Energie, dann strampelst du allein. Das ist also die Frage, lebst du auf dieser Grundlage? Wirklich? Bist du ein Kind Gottes? Ist da der Heilige Geist in dir, der deine ganze Stärke ist? Oder versuchst du mehr aus deiner eigenen Kraft, und das kann uns auch als Christ passieren, ein guter, besonderer Mensch zu sein? Probierst du es aus dir selbst heraus, die christlichen Werte, die du für gut befunden hast, zu leben? Vergessen wir hier die Grundlage nicht. Die Basis dieses guten, biblischen, neuen Lebensstils ist der Glaube an das Evangelium von Jesus Christus. An das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der auf diese Welt kam, um an unserer Stelle zu sterben. Und an unserer Stelle zu leben. Und der uns so zu Kindern Gottes machte und uns mit seinem Geist beschenkte. Wenn du das von Herzen glaubst, wenn das so deine tiefste innere Überzeugung ist, dann ist das Fundament gelegt. Dann ist eine gute Basis da, auf der ein neuer Lebensstil wachsen kann. Paulus spannt, habe ich gerade gesagt, den Bogen bis hin zum zweiten Kommen Jesu, Vers 13. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus. Das zweite Kommen Jesu ist in den Blick genommen, es ist gemeint. Wenn unser Herr mit Pracht in Herrlichkeit und Kraft auf dieser Welt erscheinen wird. Und bis dahin, die Zwischenzeit, wo wir jetzt leben, ja bis dahin, bis es dann soweit ist, wollen wir bereit sein. Wir wollen vorbereitet sein für unseren Herrn. Die Bibel gebraucht ja da immer wieder diesen Vergleich von Braut und Bräutigam, von Hochzeitsvorbereitung. So wie die Braut sich eben vorbereitet für den großen Tag, das ist ja heute schlimmer als ja, je zuvor wahrscheinlich, oft ja über Monate alles Mögliche probiert, dutzende Kleider vielleicht, Schuhe, Schmuck, beim Friseur sich erkundigt oder Probefrisuren machen lässt, damit der perfekte Look dann da ist. Wie sie ihre Kraft und ihr Engagement in die Vorbereitung hineingibt, so sollen wir diese Zeit, die wir jetzt haben, bis zur Wiederkunft Jesu nutzen, um uns vorzubereiten. Wir könnten sagen, um uns schön zu machen für den Herrn. Wie es hier eben heißt. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes, und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und weiter Vers 13. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Seine Wiederkunft ist also die Motivation für diesen neuen Lebensstil. Diese Motivation, sich schön zu machen. Und seine Gnade, die er uns bereits erwiesen hat, es ist die Basis, es ist die wirkende Kraft, die uns verändert. Paulus, damit hatten wir begonnen bei dieser Predigt, er bleibt nicht beim Kritisieren stehen. Er beklagt nicht nur, dass es falsche Lehrer gibt, dass sie Einfluss haben und dass sie verkehrte Motive mit sich rumschleppen. Nein, er ruft die Gläubigen auf, diesem einen neuen Lebensstil entgegenzusetzen. Lebt nach der gesunden Lehre, sagt er. Das ruft er ihnen zu und das ruft er eigentlich auch uns heute zu. Lebt nach der gesunden Lehre. Lasst euch prägen von dem, was ihr glaubt. Lasst euch verändern von dem, an den ihr glaubt. Du aber, wie es in den ersten zwei Worten heißt. Du aber. Oder wir könnten sagen, ihr aber. Das ist der Auftrag, die Herausforderung an jeden, der glaubt. Leb, was du glaubst. Leb nach der gesunden Lehre. Du aber. Jetzt bist du dran. Amen.